Hallo und guten Tag. Mein Name ist Ursula Schmitz. Ich arbeite seit 1989 mit der Reinkarnationstherapie und führe andere Menschen in frühere Leben zurück. Es macht mir Freude zu sehen, wie ich andere Menschen auf ihrem Weg zur Gesundung der Seele begleiten kann. Die Arbeit, die ich mit anderen Menschen mache, ist für mich jedes Mal ein Date mit meinem eigenen Schicksal und die Rückführungen mit anderen Menschen ein Date mit deren Schicksal. Jede einzelne Rückführung ist ein neuer Punkt auf dem Wege der Selbstentwicklung und zur Gesundung der Seele. Die Reinkarnationstherapie basiert auf dem Grundgedanken, dass der Mensch wiedergeboren wird. Der Gedanke an die Vorstellung, wiedergeboren zu werden, ist nicht neu. Der Gedanke daran, dass dieses Leben nicht das letzte Leben auf dieser Erde sein soll, ist eine logische Konsequenz daraus. Nach dieser Vorstellung haben wir Menschen bereits mehrmals gelebt und werden auch noch mehrmals leben. Der Gedanke daran, dass dieses Leben nicht das erste Leben ist und es die Wiedergeburt gibt, trifft in unserer Gesellschaft auf immer größeres Interesse. Die Menschen finden es spannend zu ergründen, was in ihren Vorleben gewesen ist und wie es weitergeht. Unsere heutige schnelllebige Gesellschaft ist einerseits geprägt von technischen Weiterentwicklungen und andererseits von dem Bedürfnis, immer mehr in tiefgreifende Bewusstseinsentwicklung einzutauchen. In gleichem Maße wie die Globalisierung und weltweite Vernetzung fortschreitend, entwickelt sich auf der anderen Seite im Menschen immer mehr Bewusstheit, dass es ein sogenanntes Allbewusstsein gibt. Ebenso wie die wissenschaftlichen Forschungen in den letzten Jahrzehnten immer wieder bisherige Grenzen sprengten, nahm die Persönlichkeits- und Bewusstseinsforschung des Menschen gleichermaßen zu, über die Grenzen des bisherigen Wissens hinaus. Ende der 60er Jahre und in den 70er Jahren haben sich die fernöstlichen Philosophien über das Leben auch in der westlichen Welt verbreitet. Meditation kam auf und Fragen wie: Was ist der tiefere Sinn meines Lebens? Das kann doch nicht alles sein, haben sich die Menschen gefragt. Wer bin ich? Wer war ich? Was werde ich sein? Wo geht's hin? Habe ich schon einmal gelebt? Ja, und einige fragten sich auch: Was sind die spontanen Bilder, die mir immer in den Kopf kommen? Sind es Erinnerungen an vergangene Zeiten? Sind es Hirngespinste? Es begann so ganz langsam der Glaube, dass es noch etwas anderes geben müsste, wie dieses aktuelle Leben. Und die Philosophie: Warum glaubten unsere Vorfahren an die Wiedergeburt? Denn der Glaube an die Wiedergeburt war nichts Neues. Geht man in der Weltgeschichte zurück, dann finden wir auch im westlichen Kulturkreis große Denker und Persönlichkeiten wie Goethe, Victor Hugo, Wilhelm Busch, Plato, Pythagoras und viele mehr, die an die Wiedergeburt glaubten. Der Reinkarnationsgedanke war in unserer vorchristlichen Zeit auch in den religiösen Anschauungen der Kelten und Germanen verankert. Es zweifelte niemand an dem Gedanken, dass etwas von uns wiedergeboren wird. Betrachtet man die Ziele der großen Weltreligionen, lässt es nur einen einzigen Schluss zu. Da, wo wir hinwollen, da waren wir schon einmal. Nennen wir es Himmel, Einheit, Erleuchtung, Nirvana oder glückliche Jagdgründe oder Freiheit. Diese Ziele waren sogar wert, dass man dafür Religionskriege geführt hat. Es ist äußerst unlogisch und vor allem unsinnig, solchen Aufwand nur für ein einziges Leben zu betreiben. Es lässt den Schluss zu, dass es im Menschen noch weitere Antriebskräfte geben muss, als die, das aktuelle Leben zu Ende zu bringen. Tief in seinem Innern vermutet jeder Mensch, dass es für ihn nach diesem Leben noch etwas gibt. Vielfach wird der Wiedergeburtsgedanke mit der Zugehörigkeit zum Buddhismus gleichgesetzt. Das sind natürlich Verallgemeinerungen oder Vorurteile. Der Wiedergeburtsgedanke an sich ist neutral und beschreibt keinerlei Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, sondern beschreibt lediglich den Vorgang der Wiedergeburt. Auch wird der Wiedergeburtsgedanke häufig in Zusammenhang mit dem Begriff Esoterik in Verbindung gebracht. Aus dem Griechischen her heißt das das Innere. Die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs beschreibt eine philosophische Lehre, die nur einem begrenzten, elitären, inneren Personenkreis zugänglich war und folglich nicht öffentlich zugänglich. Andere Deutungen beschreiben einen spirituellen Erkenntnisweg. Spiritualität aus dem Lateinischen spiritus, Geist, Hauch. Synonym mit Mystik oder auf ein höheres, absolutes Wissen bezogen. Spiritualität im spezifisch religiösen Sinn steht für die Vorstellung einer geistigen Verbindung zum Transzendenten, dem Jenseits oder der Unendlichkeit. Daneben wird der Begriff Esoterik in freier Weise für ein breites Spektrum verschiedenartiger spiritueller und okkulter Lehren und Praktiken gebraucht. Esoterik bedeutet heute im weiteren Sinne Geistigkeit. Die Wiedergeburt ist in der heutigen Zeit keine geheime Lehre mit dem Anspruch auf höheres oder elitäres Wissensgut. Es ist ein ganz normaler Gedanke, der viele Menschen in ihrem Leben anspricht. Heute erklärt die Wiedergeburt logisch und nachvollziehbar lediglich die Zusammenhänge der menschlichen Entwicklung. Die Reinkarnationstherapie zählt sich daher auch nicht zur Esoterik, sondern ist eine Therapie, die sich der seelischen Entwicklung und der Reifung widmet. Ja, jetzt stellt sich die Frage, was ist das, was da wieder inkarniert? Der Mensch mit seinem Körper? Ja, es gibt Theorien. Diese Theorie ist, betrachtet man den physischen Körper, der beim Tode stirbt, als nicht sehr realistisch. In der Reinkarnationstherapie betrachten wir das Phänomen der Reinkarnation, dass das, was reinkarniert, also das, was wiedergeboren wird, als die Seele des Menschen. Du musst nicht daran glauben, und das teilen, was ich sage, aber vielleicht möchtest du einfach dieser Episode folgen und mir weiterhin zuhören. Vielleicht gibt es ja für dich dort auch eine Erkenntnis dabei, die für dich von Bedeutung ist. Die Seele des Menschen wird auch als das sogenannte höhere Selbst des Menschen bezeichnet. Sie wird als Energiezustand beschrieben, der sich im Tode wieder vom physischen Körper trennt. Für den Menschen selbst ist seine Seele unsichtbar, obwohl viele Menschen in der Vergangenheit nach dieser Seele gesucht haben. Gefunden wurde sie aber letztendlich nicht. Die Seele bleibt so lange von einem physischen Körper getrennt, bis sie erneut in einen Körper inkarniert. Und das passiert bei unserer Zeugung. Diesen Vorgang nennen wir Reinkarnation oder Wiedergeburt. Dem physischen Körper, der nun entsteht und heranwächst, wird im Augenblick des Inkarnierens der Seele Leben eingehaucht. Stirbt der Mensch, verlässt die Seele den physischen Körper. Menschen, die andere bei ihren letzten Atemzügen begleiten, schildern oft, dass sie das Gefühl hatten, es hätte einen kleinen Ruck gegeben und plötzlich sei der Körper des Verstorbenen wie leer oder anders. Dieser Vorgang wiederholt sich in einem gleichbleibenden Rhythmus. Auf Leben folgt Tod, auf Tod folgt ein neues Leben. Die Seele kann nicht aufhören zu existieren. Nach dieser Theorie lebt die Seele ewig und der physische Körper stirbt. In einer Vielzahl der Menschen löst natürlich diese Vorstellung Unbehagen aus, vielleicht auch jetzt in dir. Nicht zuletzt deshalb, weil diese Vorstellung ihre Sicht auf das herkömmliche Weltbild verändern würde. Aber dazu kommen wir in einer anderen Episode. Aber warum beschäftigen wir uns überhaupt mit der Existenz von früheren Leben? Warum sind frühere Leben so wichtig für den Menschen? Ja, ein Mensch, der mit seinem heutigen Leben klarkommt, der keine Probleme hat, für den ist es sicherlich nicht von Bedeutung, wenn er sich mit seinen früheren Leben auseinandersetzt. Die Menschen, die zu mir in Reinkarnationstherapie kommen, sind Menschen, die haben die Vermutung, dass der Ursprung ihrer Probleme, die sie in ihrem heutigen Leben haben, in ihrer Vergangenheit liegt, in früheren Leben. Und da kommen wir zu der sogenannten Karma-Theorie. Vielleicht kennst du das Wort Karma. Das Wort Karma benutzen die meisten Menschen, wenn es darum geht, dass sie ihr Karma aufarbeiten wollen. Das heißt, ihr sogenanntes schlechtes Karma. Die Karma-Theorie beruht auf einem universalen Gesetz, das aus nichts kommen kann und das zu einer Wirkung konsequenterweise eine Ursache gehört. Und genau danach suchen die Menschen in ihrer Vergangenheit, in ihren früheren Leben, nach der Ursache ihrer Problemstrukturen, mit denen sie heute im aktuellen Leben zu tun haben. Irrtümlicherweise wird das Karma oft mit Vergeltung, Strafe, Leiden oder Vergleichbarem gleichgesetzt. Das Wort Karma ist in seiner Bedeutung aber neutral und bedeutet Handlung oder Arbeit. Oh, Arbeit, das klingt nach Arbeit, ist aber gar nicht so schlimm. Denn Karma aufzuarbeiten kann auch Freude machen. Die Frucht oder die Wirkung daraus wird Karma-Phala genannt. Karma beschreibt demnach die Handlung und Karma-Phala die Wirkung davon. Alles im Universum ist dem primären Gesetz von Ursache und Wirkung untergeordnet. Nimmt man diese Karma-Theorie ernst. Ob wir es wollen oder nicht, alles, jeder Mensch, jedes andere Lebewesen, jede Energieform ist in diese Gesetzmäßigkeiten eingebunden. Die Reinkarnationslehre geht davon aus, dass der Mensch Ursache und Wirkung in einem ist. Das klingt jetzt etwas abgefahren und dazu noch, dass die Zukunft und die Gegenwart nicht getrennt voneinander betrachtet werden können, wie auch die Gegenwart und die Vergangenheit nicht getrennt voneinander gesehen werden können. Danach ergibt sich nämlich, dass die Gegenwart aus der Vergangenheit und die Zukunft aus der Gegenwart entsteht. Linear gesehen ergibt sich somit die Zukunft aus der Vergangenheit. Was immer der Mensch in seiner Vergangenheit also erlebt hat oder vielleicht auch getan hat, ist in seinem Unbewussten gespeichert und prägt das Denken und Handeln des Menschen in der Gegenwart. Nichts ist wirklich neu. Wird die Prägung der Vergangenheit beibehalten, wird das Denken und Handeln der Vergangenheit auch das Denken und Handeln der Gegenwart und der Zukunft sein. denn nur so lässt sich das Schicksal auch wirklich erklären. Jeder Wunsch und Gedanke, jede Erkenntnis, jedes Wort, jede Handlung ist Karma und somit eine Ursache für eine ganz bestimmte Wirkung in der Zukunft. Auf diese Weise schafft sich der Mensch unaufhörlich Karma, dessen Auswirkungen den Ursachen entsprechen. So sind Gedanken, Erkenntnisse, Worte und Handlungen ein Karma, vergleichbar einer Saat und Karma Phala ihre Früchte. Es lohnt sich demnach zu prüfen, welche Gedanken gedacht, welche Erkenntnisse geprägt, welche Worte gesprochen und welche Handlungen getan werden. In Episode 1 habe ich schon darüber gesprochen, was Gedanken im Menschen für Konsequenzen haben. Gedanken, um es hier nochmals deutlich zu machen, bestimmen die Zukunft und zeigen sich wieder als Wirkung. Dazu gibt es den schönen Spruch: Was wir säen, werden wir ernten. Wer seine Ellbogen also einsetzt, um auf der Karriereleiter weiter emporzusteigen, wird auf Ellbogenmentalität treffen. Das ist seine Wirkung. Wer auf Know-how und Selbstbewusstsein setzt, um als Mensch zu überzeugen, wird genau das ernten. Denn er wird von anderen auch nicht als Mensch gesehen. Aus Karrierebeschleunigern im Wettbewerb wie Mobbing und andere unfaire Verhalten können nur Mobbing und unfaires Verhalten erwachsen. Wer Mitgefühl walten lässt, insofern es echtes Mitgefühl ist, wird auch echtes Mitgefühl ernten. Wer wertet, wird bewertet werden. Wer abschätzig über andere denkt, über den denken auch andere abschätzig. Wer lügt, wird Unehrlichkeit erfahren. Wer verdrängt, wird Illusionen und Täuschungen erleben. Meistens denkt aber daran niemand. Wer manipuliert, wird Sichtum ernten. Denn Manipulation ist etwas Schleichendes, was immer im Hintergrund läuft. Und Sichtum ist etwas, was sich schleichend ergibt. Wer Hass in sich trägt, wird auf Hass treffen. Wer tötet, für den wird es existenziell im Leben. Und wer sich selbst betrügt und belügt, der kann nur betrogen und belogen werden. Die Annahme der Wiedergeburt ist also ein ganz logischer Prozess im Gesetz von Ursache und Wirkung. Natürlich gibt es auch Kritiker, die behaupten, das Gesetz von Ursache und Wirkung gibt es nicht. Beweisen können sie es allerdings nicht. Das Gesetz von Ursache und Wirkung ist das Hauptgesetz des Karmas. Und das habe weder ich noch du erfunden, sondern in diese Gesetzmäßigkeit sind wir alle ohne Ausnahme eingebunden. Das ganze Leben ist in diese Gesetzmäßigkeit eingebunden. Ja, und hier sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt im Leben der Menschen. In meiner Praxis erlebe ich viele Menschen, die ihr eigenes Schicksal als ungerecht erleben. Das passiert den Menschen häufig, wenn die Ursache nicht klar erkannt wird und die karmische Wirkung noch nicht auf die Ursache zurückgeführt werden kann. Der Mensch sollte sich aber nicht irreführen lassen von der scheinbaren Ungerechtigkeit in seinem Leben, von der er auch oft nur hört oder die er sieht in den Medien, in seinem Umfeld und vielleicht in der eigenen Familie. In eine arme Familie oder in scheinbar ungünstige Umstände hineingeboren zu werden, erscheint nur vordergründig ungerecht. Tatsächlich kann aber auch in genau diesen ungünstigen Umständen das Karma des Menschen am besten aufgearbeitet werden oder die Lebensaufgabe am besten erfüllt werden. Zum Thema Lebensaufgabe wird es später eine eigene Episode geben. Das gilt aber auch, wenn ehrliche und hart arbeitende Leute überhaupt Undank erfahren und Hindernisse vor sich sehen oder Berge, die sie nicht überwinden können. Oder oft ist es so, gerade in der heutigen Zeit, dass schlechte und unmoralische Menschen Erfolg haben. Ja, das mag sein, dass sie Erfolg haben. Das Karma aus dem früheren Leben, welches dahinter liegen mag, können wir nicht sehen. Wir können aber auch nicht in die Zukunft sehen, wie sich das Leben dieser Menschen weiterentwickelt. Schicksalsschläge, Horrorerlebnisse, Kriege und zahlreiche andere Weltereignisse sind ebenso in die Gesetzmäßigkeiten von Ursache und Wirkung eingebunden. Wie alles andere. Auch die aktuelle Corona-Krise mit all ihren Folgen für all die Menschen, die dadurch belastet sind, aber auch für die, die es gut weitergeht. Wie traumatisch, unausweichlich und furchtbar das Erleben für den Menschen auch sein mag. Es ist in jedem Fall eine Wirkung auf eine Ursache, auch wenn wir deren Verbindung noch nicht sehen. Ist die Wirkung einmal eingetreten, dann fühlen wir im ersten Augenblick uns unwohl. Wir nehmen es hin mit voller Bestürzung. Trauer, Bedauern. Möchte der Mensch aber für die Zukunft verhindern, dass sich das Erlebte wiederholt, ist es nur sinnvoll, sich mit den wirklichen Ursachen auseinanderzusetzen. Damit schafft der Mensch, dass aus der Gegenwart eine andere Zukunft wird, als die, die aus seiner Vergangenheit entstanden ist. Ob kollektives Erleben durch Katastrophen, Terroranschläge, Kriege oder persönliche Schicksale, die Gesetzmäßigkeit von Ursache und Wirkung hat nur eine entsprechende Wirkung auf eine Ursache stattfinden lassen. In den meisten Fällen sieht man aber die Hintergründe nicht. Und deswegen werden oft solche Ereignisse als Ungerechtigkeit betrachtet. Natürlich wird es jetzt wieder die Kritiker unter uns aufs Tablett rufen. Aber letztendlich sind auch diese in die Gesetzmäßigkeit von Ursache und Wirkung eingebunden, ob sie es wollen oder nicht. Für viele Menschen ist es aber auch die einzige Möglichkeit, in ihrer oft absurden anmutenden, chaotischen Welt Sinnhaftigkeit zu entdecken. Zudem gibt es in unterschiedlichen Umständen des Lebens Sinn. Es gibt keine Wirkung ohne Ursache, das ist Karma. Die Ursache, die wir nicht in diesem Leben finden, finden wir in einem früheren Leben. So mag es auch sein, dass du nicht die Ursachen erkennst, warum dein Leben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Die Grundsätze des Karmas sind zum Beispiel, dass das Land, die sozialen Bedingungen und das Umfeld, in die ein Mensch hineingeboren wird, sehr eng mit dem Karma zusammenhängt, der eigenen vergangenen Inkarnationen. Er wird sich immer die Bedingungen aussuchen, unter denen er seine Lebensaufgabe am besten erfüllen kann. Das gilt für Familie, Kindheit, Umgebung, Freunde, Verwandte, ebenso für seine wirtschaftliche Lage und den gesellschaftlichen Status eines Menschen. Auch Körper, Gesundheitszustand, Geist und Intellekt gehören zum Karma des Menschen und auch sein Aussehen. Gerechtigkeit oder Gleichheit darin zu sehen, fällt den Menschen natürlich nicht leicht. Lehnt der Mensch sein Äußeres ab oder findet er sich hässlich, wird er infolgedessen auf Ablehnung treffen. Selbstliebe und Akzeptanz zieht oft nach sich, dass man auch von anderen als schön empfunden wird und geliebt wird. Eine Grundregel ist, steht der Mensch mit sich und der Umwelt im Einklang, hat er die besten Voraussetzungen für eine gute Weiterentwicklung. Ja, und dann haben wir die Menschen, die wiederholt Misserfolge erleben und die sich zu den guten Menschen zählen. Andere tun das oft auch und sagen über diese Menschen, es sind gute Menschen. Ein guter Mensch, der aber wiederholt Misserfolge erlebt, trägt vielleicht eine Reihe von Misserfolgsgedanken und Blockierungen aus früheren Leben in sich. Und das genau ist das Kreuz, was ihn begleitet. Diese früheren Leben können durchaus der Hintergrund für die Misserfolge sein, die er in seinem aktuellen Leben erlebt. Jedes Leben ist ein in sich geschlossenes System von Ursache und Wirkung. Aber Blockierungen und Misserfolgsgedanken, meist unbewusste Misserfolgsgedanken, wirken sich auch auf die aktuelle Existenz aus. Manche deuten Karma so, dass das, was sie heute erleben, ausschließlich die Wirkung aus früheren Leben ist. Das heißt, früher habe ich etwas erlebt und heute habe ich die Quittung dafür. Oder früher habe ich etwas getan und heute bekomme ich die Quittung dafür. Nein, dieser Karma-Gedanke entspricht nicht der Realität. Das ist eine Auslegung der Karma-Theorie, widerspricht aber dem echten Karma-Gedanke. Ursache und Wirkung sind nicht zu trennend und sind auch nicht lebensübergreifend. Das bedeutet, nicht im vergangenen Leben habe ich etwas getan oder erlebt, sondern die Ursachen dafür, dass es heute sich wiederholt, die Ursachen dafür liegen im aktuellen Leben. Es heißt ja auch nicht, wie es aus dem Wald herauskommt, schallt es wieder rein, sondern wie es in den Wald hineinschallt, kommt es wieder raus. Ein weiterer Grundsatz des Karmas ist es, alles, was der Mensch verursacht hat, wird Wirkungen haben. Dafür muss er gerade stehen, als Konsequenz. Der Trugschluss des Karmas ist, dass es erlaubt sei, anderen etwas zu wünschen oder anzutun, was man für sich selbst aber nicht für richtig hält. Wenn ich also denke, andere können leiden, Hauptsache ich leide nicht, gebe ich damit gleichzeitig die Erlaubnis, dass andere mich auch leiden lassen oder mich begleitet ein Schicksal, das mich leiden lässt. Daher gilt der Grundsatz, alles, was man denkt und tut, bezieht sich augenblicklich auf sich selbst. Nur weil zwischen der Ursache und der Wirkung Zeit vergeht, also zwischen der Tat und der Quittung, unterliegt der Mensch oftmals dem Trugschluss, die Tat hätte keine Wirkung gehabt, aber die Wirkung zeigt sich nicht nach einer Regel, sondern sie kommt, wenn die Zeit dafür reif ist. Verdrängt man etwas in früheren Leben oder aus früheren Leben, wird das Wirkung haben. Verdrängt man etwas, was man heute getan hat oder gedacht hat, so wird es eine Wirkung nach sich ziehen. Zusammengefasst ergeben sich daraus folgende Karma-Prinzipien. Alle Probleme, Verstimmungen, Krankheiten, Unfälle sind selbst verursacht. Das klingt jetzt schlimm, selbst verursacht. Aber selbst verursacht als Folge von schuldhaftem Verhalten. Das ist nur logisch. Sie stellen die Wirkung aus einem vorangegangenen eigenen Handeln dar. Zu dem Handeln gehört aber auch das Denken und nicht nur alleine die Handlung. Was man anderen antut, tut man gleichzeitig sich selbst an. Und was man sich selbst antut, tut man gleichzeitig auch anderen an. Missachtet der Mensch diese Prinzipien, wird das Ergebnis in seinem Leben ganz sicher sein, dass er Probleme bekommt. Wendet der Mensch diese Prinzipien konsequent auf sein Leben an, dann hat er keine Probleme. Er wäre mit seinen Ergebnissen, seinen Handlungen zufrieden. Natürlich gelingt das Menschen. Die haben keine Probleme. Ich zum Beispiel in meiner Praxis sehe natürlich diese Menschen, die diese karmischen Prinzipien auf ihr Leben anwenden, nicht in meiner Praxis. Zu mir kommen Menschen, die Probleme in ihrem Leben haben. Das bedeutet, dass sie noch nicht erkannt haben, wo ihre Verdrängungen liegen und wo ihre Ursachen liegen. Und die Ursachen für ihre Probleme, die bearbeite ich mit meinen Klienten in der Reinkarnationstherapie. Die früheren Leben sind uns dabei behilflich. Deswegen führe ich meine Klienten in frühere Leben zurück, damit sie anhand dieser früheren Leben ihre Ursachen erkennen und die Wirkung, die die Ursachen nach sich ziehen. Es ist einfacher, anhand der früheren Leben zu erkennen, welche Ursachen gesetzt worden sind. Im aktuellen Leben sind die gleichen Ursachen gesetzt. Jedoch ist es für den Menschen sehr schwierig oder oftmals schwierig, diese Ursachen zu erkennen, weil er ja in seinem heutigen Leben, in seiner heutigen Sichtweise über sein Leben noch gefangen ist. Erst durch die Rückführung in früheren Leben wird die Ursache für sein Problem bekannt. Deswegen arbeiten wir frühere Leben auf. Die Konditionierungen, fixe Ideen, Glaubenssätze, die der Mensch aus früheren Leben mitbringt und die sein heutiges Leben beeinflussen, müssen natürlich aufgearbeitet werden, denn sie wirken blockierend. Und die Aufarbeitung zum Beispiel von Glaubenssätzen ist unbedingt nötig. Jetzt meinen Menschen natürlich Glaubenssätze, ja, da macht man einmal Schnipp und schneidet den Faden durch und dann ist der Glaubenssatz weg. Naja, ganz so einfach ist das nicht, das hat sich herausgestellt. Denn gerade bei Glaubenssätzen müssen wir zurück an den Ort der Entstehung in früheren Leben. Erst dann werden Glaubenssätze ihre Kraft und ihre Wirkung verlieren. Alles, was wir in früheren Leben getan haben und erlebt haben, hatte einen Nutzen. Und das, was einen Nutzen hat und vielleicht sogar positiv ausgegangen ist, das werden wir wiederholen. Und auch das nennen wir Karma. Und in der Reinkarnationstherapie wird der Nutzen des Handelns in früheren Leben klar. Und wenn der Nutzen des Handelns klar ist, dann kann der Mensch durch die Therapie von Verhaltensweisen, von Erlebnissen, die sich in seinem Leben wiederholen, loslassen können. Deswegen mache ich Reinkarnationstherapie. Und wenn du Lust hast, dich noch ein bisschen weiter in die Materie einzuarbeiten und etwas über deine Lebensaufgabe zu erfahren oder zum Beispiel, woran man eigentlich Karma erkennt oder was Merkmale dafür sind, dass Karma existiert, dann gibt es weitere Episoden von mir zu diesem Thema und ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Dann verabschiede ich mich jetzt von dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald.